Bei der Taufe. Natürlich werden die beiden erstmal nass werden. Das ist das erste Offensichtliche, was bei einer Taufe passiert. Sie werden nass und sogar sehr nass werden, weil sie werden komplett untergetaucht. Da haben wir drüber gesprochen, ne? Genau. Aber warum macht man das eigentlich, dieses Untertauchen? Was bedeutet dieses Untertauchen? Und warum tauchen wir Babys nicht unter? Naja, das wäre nicht so gut für sie. Aber sie werden quasi symbolisch untergetaucht, indem man das Wasser über ihren Kopf gießt. Es soll also dieses Untertauchen symbolisieren. Das heißt, Untertauchen hat eine wesentliche Bedeutung. Kürzlich habe ich einen Kollegen auf einer Tagung getroffen und da ging es auch um das Thema Taufe. Und er hat eine sehr schöne Definition genannt, was Taufe ist. Und dieser Kollege ist Baptist, also Pastor einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Und die Baptisten, das sind sozusagen die Experten, wenn es um Taufe geht. Denn der Name Baptisten kommt aus dem griechischen Baptisto, taufen. Das heißt, taufen ist ihr Markenzeichen bei den Baptisten. Und dann, wenn einer was von Taufe wissen, verstehen muss, dann sind es die Baptisten. Also die kennen sich aus. Und so war ich gespannt, wie er jetzt Taufe definiert. Und er sagt, die Taufe bildet sozusagen den Empfang der Gnade Gottes durch Jesus Christus ab und inszeniert dieses Ereignis auf körperliche, erfahrbare Weise. Also die Taufe bildet den Empfang der Gnade Gottes ab und inszeniert dieses Ereignis körperlich erfahrbar. Klingt jetzt etwas theologisch kompliziert, ich versuche es zu erklären, ist gar nicht so schwer. Also die Taufe ist eine Inszenierung. Und in dieser Inszenierung wird anschaulich gemacht, inszeniert, körperlich erfahrbar, was Gott für uns getan hat und was er an uns getan hat und wie wir uns das aneignen. Ich finde diesen Gedanken der Inszenierung eigentlich sehr treffend. Habe ich so noch nie vorher gehört. Finde ich faszinierend. Was ist eine Inszenierung? Bei einer Inszenierung werden, wie das Wort schon sagt, Dinge in Szene gesetzt. Ein Film zum Beispiel ist eine Inszenierung. Also in einem Film wird eine Geschichte, eine Handlung dargestellt. Nehmen wir zum Beispiel diesen Film Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Da gab es zunächst nur das Buch von Michael Ende. Und in diesem Buch kann man die Geschichte lesen, aber nicht sehen. Man kann sie schon sehen, aber jeder nur in seinem inneren Kopf, vor seinem inneren Auge. Und jetzt hat der Regisseur Dennis Ganzel diese Geschichte sozusagen inszeniert, in Szene gesetzt, also sichtbar gemacht. Und jetzt können alle diese Geschichte sehen. Das ist Inszenieren, eine Inszenierung. Das heißt, in einer Inszenierung kann man eine Geschichte oder auch eine Sache, einen Sachverhalt darstellen. Das heißt, man kann auch Sachen inszenieren. Das Mathematikum in Gießen zum Beispiel ist voll solcher Inszenierungen. Schaut es euch mal an. Da werden mathematische Prinzipien inszeniert, also anschaulich anfassbar, erlebbar dargestellt. Ja, man kann sich sogar selbst erleben, man kann sich in diese Seifenblase reinstellen und das Ding hochziehen und kann dabei ein physikalisches Phänomen erleben. Bei der Taufe ist es im Prinzip genauso. Da wird ein theologischer Sachverhalt sozusagen inszeniert, erlebbar gemacht, so wie im Mathematikum. Und es ist im Grunde es ist auch was wie ein Film. Wir haben ein Buch, die Bibel, und da steht drin, was Gott für uns getan hat und wie wir das wirksam machen für uns, diese Gnade, wie wir diese Gnade erlebbar machen. Und das passiert zunächst einmal unsichtbar in unserem Kopf. Wir nehmen es mit dem Herzen auf, wir treffen mit dem Kopf eine Entscheidung und das haben Elisabeth und Till getan. Und mit der Taufe wird das Ganze, was sie in ihrem Herzen, in ihrem Kopf gemacht haben, sozusagen nochmal erlebbar, sichtbar für sie gemacht. Es ist wie im Mathematikum. Sie machen sogar aktiv mit, sie sind beteiligt, sie sind Teil dieser Inszenierung und erleben also keinen physikalischen, sondern einen theologischen Sachverhalt. Wenn ich jetzt also gleich Elisabeth und Till taufe, dann wird das inszeniert, was Gott für sie getan hat. Und sie erleben das mit Haut und Haaren, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Sache an sich ist schon geschehen, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen. Sie haben mit ihrem Herzen geglaubt und sie haben mit ihrem Kopf eine klare Entscheidung getroffen. Aber jetzt mit der Taufe machen sie das sozusagen erlebbar. Das ist im Grunde Taufe. Was genau wird jetzt aber inszeniert bei der Taufe? Das beschreibt der Apostel Paulus im Brief an die Römer und an die Kolosser. Im Kolosserbrief ist es sehr knapp formuliert, das will ich voranstellen. Und dann schauen wir uns nochmal kurz an, was er im Römerbrief schreibt. Im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 12, sagt Paulus, als ihr getauft wurdet, wurdet ihr mit Christus begraben. Und ihr wurdet mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Paulus beschreibt hier, was inszeniert wird. Also eine Begräbnis und eine Auferstehung. In der Taufe wird also szenisch gestorben, begraben und auferstanden. Das wird dadurch symbolisch dargestellt. Das heißt, Elisabeth und Till werden nachher gleich sterben, symbolisch, begraben und wieder auferweckt werden. Ein fantastisches Ereignis. Deshalb werden sie auch untergetaucht. Denn dieses Untertauchen bedeutet sterben und begraben. Und das Auftauchen ist das Auferstehen in ein neues Leben. Was da passiert, das schauen wir uns gleich näher an. Zunächst möchte ich aber mit euch auf eine wichtige Aussage achten. Im zweiten Teil von diesem Vers heißt es, weil ihr auf die mächtige Kraft Gottes vertraut habt, der Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist ganz wichtig. Ihr beide, Elisabeth und Till, ihr vertraut auf die Kraft Gottes, nicht auf die Taufe an sich. Die Taufe an sich begräbt nicht mit Christus und gibt auch kein neues Leben. Das alles kommt von Gott direkt. Die Taufe wird nur inszeniert. Das Eigentliche geschieht durch die Kraft Gottes, in der unsichtbaren Welt, unsichtbar in euch und an euch. Das heißt, die Taufe ist keine magische Handlung. Die Taufe an sich bewirkt gar nichts. Magie ist ja, wenn man die richtige Formel und die bestimmte Handlung zusammenbringt. So könne man Taufe verstehen. Und viele verstehen das leider auch so, denn es wird ja auch eine Formel gesprochen bei der Taufe. Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann gibt es eine Handlung. Untertauchen oder mit Wasser übergießen. Aber diese Formel und die Handlung bewirken an sich gar nichts. Paulus sagt das ganz deutlich. Das neue Leben gibt es nur durch das Vertrauen in die Kraft Gottes, in die mächtige Kraft Gottes, nicht durch die Taufe. Das heißt, ohne Glaube ist die Taufe bedeutungslos, wirkungslos. Till und Elisabeth glauben an die mächtige Kraft Gottes. Sie glauben, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist und dass Jesus auferweckt worden ist und dass sie genauso ein neues Leben durch Gott bekommen. Glauben heißt Vertrauen. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Glauben, Vertrauen, das gleiche Wort. Und Elisabeth und Till haben ihr Leben Jesus anvertraut. Und das wird durch die Formel auch deutlich, die ich nachher spreche. Wie gesagt, die Formel macht nur etwas deutlich. Es ist keine magische Formel. Ich sage, ich taufe die beiden auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also nicht im Namen, würde auch gehen. Im Namen heißt im Auftrag von Gott würde ich dann taufen. Aber man achtet darauf, wir taufen auf den Namen. Paulus schreibt das so an die Römer, dass wir auf den Namen von Jesus Christus getauft wurden. Wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Wir taufen also auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das ist ein Begriff aus dem Geschäftswelt. Bedeutet so viel wie Eigentumswechsel auf den Namen. Paulus verwendet hier also Redewendung aus der Geschäftswelt. Das heißt, Elisabeth und Till werden sozusagen auf Jesus übertragen, überschrieben. Da findet ein Eigentumswechsel statt. Sie werden in seinen Besitz übergeben, auf den Namen Jesu, übertragen. Eigentumswechsel. Elisabeth und Till haben ihr Leben Jesus übertragen. Sie gehören jetzt Jesus. Sie sind sein Eigentum. Toll. Sie haben gesagt, hier Jesus bin ich, hier bin ich, nimm du mich, ich möchte dir gehören. Sie haben sich mit ihrem Leben Jesus total anvertraut. Und das wird eben dadurch deutlich, durch diese Formulierung, dass ich sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufe. Und in der Taufe wird dann szenisch dargestellt, was dieser Eigentumsübertrag letztlich bewirkt. Paulus beschreibt das an die Römer so. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Also in der Taufe wird sozusagen dieses Sterben und Auferstehen inszeniert. Auferstehung in das neue Leben. Wenn ich die beiden nachher untertauche, dann sterben sie sozusagen symbolisch. Und wenn ich sie lang genug unter Wasser halten würde, würden sie auch richtig sterben. Also das ist kein Spaß, was wir da machen. Das zeigt diese Dimension an. Ich werde die beiden nach hinten untertauchen und dann wieder hochziehen. Und das inszeniert eben dieses Sterben und Begraben. Als die beiden ihr Leben Jesus übergeben haben, da wurden sie sein Eigentum. Das heißt, sie sind ganz eng mit ihm verbunden. Und Paulus beschreibt das hier mit einem Wort, nämlich verwachsen. Sie sind verwachsen mit Christus. Das heißt, verwachsen, das kann man nicht mehr trennen. Da gehört eins zum anderen. Sie sind ein Teil von Jesus geworden. Und Jesus ist ein Teil von ihnen geworden. Da ist sozusagen nur noch ein Organismus, ein Leben, eine Person. Das Leben von Jesus fließt durch ihr Leben hindurch. Fantastisch. Sie sind mit Jesus verwachsen und alles, was mit Jesus geschehen ist, das gilt auch jetzt für sie. Und Paulus schreibt, ihr altes Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Weil sie mit Christus verwachsen sind, gelten sie sozusagen als gekreuzigt. Das heißt, eigentlich müssten wir alle wegen unserer Schuld ans Kreuz und von Gott bestraft werden. Gott bestraft die Sünde. Gott duldet Sünde nicht. Und eigentlich müsste jeder von uns für das, was er für sein Leben getan hat, sich vor Gott verantworten oder muss er auch verantworten und dafür die gerechte Strafe empfangen. Nun hat Jesus für uns am Kreuz diese gerechte Strafe empfangen. Und durch die Taufe wird das nochmal deutlich, durch dieses Mitbegrabenwerden. Es ist so, als hätten wir selbst am Kreuz gehangen. Das heißt, all unsere Schuld ist gesühnt durch den Glauben an diese Kreuzigung, an Jesus Christus. Die ganze Schuld ist gesühnt und vergeben. Alle eure Sünden sind vergeben und gesühnt für immer. Für die Sünden, die ihr noch tun werdet, gilt das genauso. Und mehr noch, euer altes Leben ist begraben worden. Und das wird eben durch dieses Untertauchen inszeniert. Das alte Leben, das ist dieses selbstsüchtige, ich-bezogene Leben. Ein selbstbestimmtes Leben ohne Gott, ein Leben gegen Gott, gegen seinen guten Willen. Und dieses alte Leben, das bringt nichts Gutes, weil es von einer fremden Macht bestimmt ist. Die Bibel sagt, es ist von der Macht der Sünde bestimmt. Wir tun Böses, wir denken Böses, oft merken wir das gar nicht und oft wird es uns aber auch bewusst, wenn wir Böses tun, es tut uns leid, aber wir merken, wir wollen es eigentlich nicht, aber irgendwie kommen wir aus dieser Nummer nicht raus. Wir möchten Gutes tun und tun doch wieder das Böse und es gelingt uns einfach nicht. Manchmal gelingt es auch wirklich, wenn wir uns zusammenreißen, aber da ist dieser verhängnisvolle Hang zum Bösen hin. Wir stehen wie unter einem geheimnisvollen Zwang. Und die Bibel sagt, das ist die Macht der Sünde. Weil wir von Gott getrennt sind, stehen wir unter dieser Macht des Bösen. Dieser alte Mensch ist von Gott getrennt. Und wenn wir jetzt unser Leben, wenn ihr euer Leben, ihr habt das getan, Jesus übergebt, dann wird dieser alte Mensch getötet und begraben. Was ist, wenn jemand gestorben ist? Dann sind wir tot. Und, das ist ganz wichtig, dann sind wir tot fürs Finanzamt. Ist euch das schon mal bewusst geworden? Gut, das holt sich von den Erben immer noch. Das ist irgendwie, die Finanzamt hat überall so. Aber wir sind tot zum Beispiel für die Bank. Also wenn ich tot bin, dann kann das Finanzamt und die Bank von mir nichts mehr holen. Und das gilt auch für die Macht der Sünde. Wenn wir tot sind, dann hat die Sünde keinen Anspruch, kann sie von mir nichts mehr holen. Dann bin ich tot für die Sünde. Paulus sagt, als ihr mit Christus gestorben seid, wurdet ihr von der Macht der Sünde befreit. Das heißt, die Sünde kann uns nicht mehr zwingen. Wir müssen nicht mehr sündigen. Natürlich, ganz ehrlich, wir sündigen immer noch und immer wieder. Aber es ist nicht mehr dieser Zwang dahinter. Wir stehen nicht mehr unter diesem Zwang, dass wir nicht sagen können, ich kann ja gar nicht anders. Doch, wir können auch anders. Es geht auch anders. Das ist das neue Vorzeichen dieses neuen Lebens. Es geht auch anders. Sonst sagt man immer, ja, es geht nicht anders. Alternativlos. Stimmt nicht. Mit Jesus gibt es die Alternative, es geht auch anders. Denn wir bleiben nicht mehr tot und begraben, wir sind auferweckt, ihr seid auferweckt worden zu einem neuen Leben. Und das wird inszeniert, indem ich die beiden wieder hochziehe. Ich werde die beiden nachher gleich nach hinten untertauchen. Das ist fies, wenn man so nach hinten umgekippt wird, weil man kommt selber nicht mehr hoch. Und das verdeutlicht diese Auferweckung. Man kann nicht selbst sich auferwecken. Man muss auferweckt werden. Und das wird dann eben dadurch symbolisch, dass ich die beiden auch wieder rausziehe. Selber kommen sie da nicht raus. Damit wird die Auferstehung in das neue Leben inszeniert. Paulus beschreibt das so. Genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Elisabeth und Till haben ihr Leben Jesus anvertraut. Sie sind mit ihm verwachsen, verwachsen mit seinem Tod, gelten als Tod für die Sünde und sind verwachsen mit der Auferstehung. Sie haben ein neues Leben bekommen. Und dieses Leben, dieses neue Leben, kann der Tod nicht beenden. Es geht über den Tod hinaus. Auch wenn sie einmal sterben, bleiben sie mit Jesus verbunden, weil sie mit ihm verwachsen sind, auf immer und ewig. Was für Aussichten. Unbegrenzt leben. Und sie leben dieses neue Leben jetzt schon. Nicht erst später einmal, sondern jetzt sind sie mit ihm verbunden und leben aus dieser Kraft der Auferstehung. Jesus verändert, gestaltet ihr Leben. Seine Kraft wirkt in ihrem Leben. Sie leben nicht mehr aus der eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Jesu. Und so kann man der Sünde widerstehen. Wer mit Jesus verwachsen ist, wird nicht mehr von dem Bösen bestimmt. Es geht auch anders. Elisabeth und Till haben neues Leben angefangen. Das werden wir jetzt gleich bei der Taufe sozusagen inszenieren und sie werden das sprichwörtlich mit Haut und Haaren erleben an sich, wie ihr altes Leben symbolisch stirbt, wie man begraben wird und einem zu neuem Leben auferstehen wird. Wir inszenieren, wie ich anfangs gesagt hatte, wie der Kollege das definiert hat, den Empfang der Gnade. Und um diese Gnade geht es jetzt auch in dem Lied, was wir gemeinsam singen werden, Unfassbar deine Gnade. Das wollen wir zusammen anbeten, Unfassbar deine Gnade. So, jetzt bitte ich die beiden nach vorne zu einem kleinen Interview, Elisabeth und Till. Und danach gehen wir gemeinsam runter. Und Patrick, das ist unser Jugendpastor, für alle, die ihn noch nicht kennen. Und er wird auch beim Interview mit dabei sein. Wir haben uns das Taufgespräch geteilt. Ihr dürft nach vorne kommen, ja. Weil der Patrick für die Kinder und Jugend zuständig ist, hat er das Gespräch, das Taufgespräch mit Elisabeth geführt und ich mit dem Till. Ja, kommt mal nach vorne. So, schön, dass ihr da seid. Ja. Zwei wichtige Bibelworte zum Thema Taufe habt ihr bereits gehört. Den Taufbefehl am Anfang des Gottesdienstes und den Text aus dem Römerbrief. Ich lese noch einen dritten Text, der auch noch eine Dimension von Taufe verdeutlicht. Im Brief an die Korinther schreibt Paulus, wir sind alle mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Das heißt, die Taufe bindet uns in den Leib Jesu ein. Und das ist die Gemeinde. Hier die Gemeinde am Ort und die weltweite Gemeinde. Das heißt, ihr werdet durch die Taufe auch Glieder der Gemeinde Jesu. Drei Dimensionen der Taufe, sie steht für die Erlösung, für das, was Gott für uns getan hat, für das neue Leben. Sie steht für die Möglichkeit, jetzt nach Gottes Geboten zu leben und eben auch dafür, dass wir Teil seiner Gemeinde werden. So, und jetzt, wir haben Taufgespräche geführt und jetzt möchten wir gerne von euch für die Gemeinde auch hören, weshalb ihr getauft werden möchtet. Und der Patrick fängt an mit Elisabeth. Ja.
Spreche ihr zu, dass sie von dir geliebt ist und dass sie dein Kind ist, Jesus, und deine Tochter. Ich danke dir, Jesus, dass du uns aus der Sünde und Dunkelheit nimmst und uns ganz neues Leben gibst. Danke dir, Jesus. Danke für meine kleine Schwester Elisabeth. Ich segne sie in Jesu Namen. Amen.
Amen. Ihr bekommt noch ein Bibelwort von mir. Ich habe Gott um ein Bibelwort gebeten für euch. Und er hat mir für jeden von euch ein Bibelwort gegeben. Für dich, Elisabeth, ein Wort aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 6. Ich werde das nachher bei der Taufe nochmal sagen, aber jetzt schon mal für dich. Und du bekommst es dann auch mit. Hier steht es drauf, deine Taufurkunde. Und da steht dann drauf, ich bin ganz sicher, dass Gott der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das heißt, Gott hat in dir etwas angefangen. Du hast nicht selbst die Idee gehabt, ach, ich möchte jetzt mal glauben, sondern das hat Gott in dein Herz hineingelegt. Er hat etwas in dir angefangen und du darfst sicher sein, was Gott anfängt, das macht er fertig. Der hört nicht auf halber Strecke auf. Das heißt, er wird sein Werk, was er in dir angefangen hat, vollenden. Dies ist das Bibelwort für dich. Darfst du nachher mitnehmen und bei uns bekommen bei der Taufe und Segen immer eine Bibel. Du wirst also auch von uns eine Bibel bekommen. Die erste richtige Bibel. Du hast Kinderbibeln, hast schon viel in der Kinderbibel gelesen. Und jetzt kriegst du eine richtige Bibel mit altem Neuen Testament komplett. Neues Leben, die Bibel für Kids. Ich lege es mal hier hin. Nimm es nicht mit runter, sonst wird es nass. Darfst du dann nachher mitnehmen. So, und jetzt kommen wir zu dem Till. Till, ich freue mich über dich. Du hast, wann war es? Im Februar, glaube ich, dieses Jahres hier im Gottesdienst dein Leben Jesus übergeben. Er hat dann an einem Glaubenskurs teilgenommen, hast sehr viel schon verstanden und gelernt über den Glauben an Jesus Christus und irgendwann hast du gesagt, ich möchte mich taufen lassen. Ja. Und jetzt frage ich dich hier vor der Gemeinde, wir hatten auch ein Taufgespräch, wo wir über die Taufe gesprochen haben, aber jetzt ist auch nochmal wichtig für die Gemeinde zu hören, Till, warum möchtest du dich taufen lassen?
Guten Morgen. Also ich bin ja 31 Jahre alt und habe schon immer nach Gott gesucht. Und wenn man eben schon ein bisschen älter ist, dann ist man natürlich auch ein Produkt gewisser institutioneller Schrauben und auch Erfahrungen, Siege, Niederlagen. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte gerne mit Jesus gehen, dann ist das erstmal ein Wagnis, wollte ich mal mitteilen. Also weil man also es ist ein Wagnis, da steckt viel dahinter, aber es hat eben eine gewisse Courage erfordert, dass ich gesagt habe, okay, ich will das ausprobieren. Ich habe halt auch so für mich gedacht, Mensch, Jesus, komm, wir machen das jetzt mal. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und jetzt merke ich halt, dass da auch immer mehr in meinen Werken im Alltag drin ist. Und dann habe ich gesagt, komm, das ist eine gute Sache. Und in vielerlei Hinsicht ist es auch so, dass man neue Freiheiten gewinnt. Ja, Gebote zu befolgen ist nicht nur Freiheiten abzugeben, sondern man erhält eben viele neue Freiheiten hinzu, die man so nicht kannte. Viele Sachen werden einfacher. Ich denke, es ist auf keinen Fall immer alles einfach, nur weil man zu Jesus Christus gehört, aber viele Sachen simplifizieren sich doch tatsächlich. Und es ist einfach schön. Ich freue mich, das auch weitergeben zu können. Ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben darf. Und ja, jetzt kann es richtig losgehen mit der Taufe. Danke, dass ihr da seid.
Der Herr hat mir für dich ein Wort gegeben aus Josua. Ich habe lange gebetet und dann kam nichts und plötzlich, zack, war es da. Josua 1, Vers 9, da heißt es, ich sage dir noch einmal. Da musst du genau hinschauen im Josua Kapitel 1, da sagt es Gott dreimal. Und die dreimal gelten für dich, aber nur der letzte Vers ist entscheidend. Das heißt, du kannst die anderen beiden auch immer mitlesen. Ich sage dir noch einmal, Till, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken oder auch einschüchtern. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Das gilt für dich, das hat Gott mir für dich gegeben. Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst, lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Darfst du auch nachher mitnehmen, zur Erinnerung. Und auch für dich an der Bibel, du hast schon einige moderne Übersetzungen. Jetzt habe ich gedacht, kriegst du von mir eine Elberfelder Bibel, meine Lieblingsbibel. Weil es sehr nah am griechischen Text, diese Übersetzung, ist etwas mühsam zu lesen, aber es lohnt sich dir.
Super.
Und es sind viele tolle Verweisstellen drin. Ja, für dein weiteres Bibelstudium, diese Bibel.
Danke,
ja.
Reinhard.
Wir legen sie wieder hin, darfst du nachher mitnehmen. Ja? Genau, dass sie nicht nass wird. Okay, so, und jetzt lass uns nach unten gehen und die beiden taufen. Und ich lade euch ein, dann auch hier mit nach unten zu kommen.